um die Ausprägung, die proportionierlichste Ausprägung und höchste Ausprägung der Kräfte des Menschen, also der angelegten Kräfte. Jeder soll also im Rahmen seiner Individualität das werden können, was in ihm angelegt ist. Das ist eine ganz andere Idee als nur ein Kanon. Und dass man sich eben natürlich dann auf die Antike rückwendet in dieser Zeit, liegt eben daran, dass man meint, da sehr ideale Formen vorzufinden, was übrigens nicht nur bei Humboldt der Fall war, sondern Sie kennen alle die Psychoanalyse mindestens aus Woody Allen-Film. Sehen Sie, wie oft Freud sich auf griechische Dramen zurückbezogen hat, weil das eben Idealtypen menschlicher Dramen sind. In ähnlicher Weise beziehen wir uns auf Shakespeare, weil es eben sozusagen ideale Typen sind, die dargestellt werden. Oder Beziehungstypen und so weiter. Oder Schicksalsverläufe und so weiter. Wolfgang Klafki ist nach wie vor ein weiterer sehr wichtiger Bezugspunkt in der bildungstheoretischen Debatte. Auch wenn diese Schrift, auf die sich immer bezogen wird, aus den 70er beziehungsweise aus den 80er Jahren stammt, aus seinen Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Und das ist eine der ersten Antworten auf die Krisen der globalisierten Moderne und auf die Einsicht, dass da eben kein verbindlicher Kanon mehr denkbar ist. Die Idee, die hier bei Klafki dahinter steht, ist eine sehr tief demokratietheoretisch gedachte. Das heißt, die Frage ist, wie muss eben Bildung sein, damit wir nicht mehr in solche Krisen geraten, wie wir sie eben hatten. Zu dieser Zeit eben war das ja noch junge Geschichte. Und dazu gibt es drei Strukturbestimmungen, die Selbstbestimmung, die Mitbestimmung und die Solidaritätsfähigkeit. Und inhaltlich geht es auch nicht mehr um einen Kanon bei Klafki, sondern um die Schlüsselprobleme der jeweiligen Zeit. Das heißt, Bildung bedeutet sich mit den Schlüsselproblemen seiner Zeit auseinandersetzen zu können. Gut, mit den Schlüsselproblemen waren in den 70er Jahren natürlich sowas wie, also Kriege gehören natürlich selbstverständlich dazu, wie der Vietnamkrieg und Energiekrisen und politische Krisen und so weiter. Auch Schlüsselprobleme sind aber in unserer zweiten Moderne oder Postmoderne nicht mehr pauschal verallgemeinerbar. Das liegt daran, dass letztlich die Auseinandersetzung mit den ganzen Transformationseffekten, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, dass diese zunehmend auf das Individuum verlagert werden. Das war Ulrich Becks Diagnose der Risikogesellschaft in den 80ern. Das heißt, das Risiko für die ganzen Transformationsprozesse trägt der Einzelne, der plötzlich nicht mehr orientiert ist, weil die Rollen wegfallen, weil die Berufsbiografien wegfallen und weil die sozusagen die kulturellen Bezugsmuster sich pluralisiert haben und so weiter. Das hat also Krisen ausgelöst, die den Einzelnen, die für den einzelnen Menschen Orientierungskrisen bedeuten. Und in einer solchen Situation kann man auch nicht mehr, auch kein Kanon sozusagen von verbindlichen gesellschaftlichen Krisenphänomenen aufstellen. Nicht mal mehr das geht an dieser Stelle, weil das natürlich perspektivisch sehr unterschiedlich aussieht. Und damit natürlich auch berechtigte perspektivische Interessen verbunden sind, die mit den eigenen Lebenslagen zusammenhängen. Dies wiederum hat unter anderem, aber eben auch hier an prominenter Stelle, der Bildungstheoretiker Winfried Marotzky erarbeitet in seiner Habilitation Entwurf einer strukturalen Bildungstheorie. Und da merken Sie, wo dieser Strukturbegriff herkommt. Der Hintergrund ist hier ein bestimmter Forschungsansatz, der in den 1980er Jahren in der Soziologie und in der Erziehungswissenschaft entwickelt wurde, nämlich die Biografieforschung. Das ist die Befragung, lange narrative Interviews mit Menschen über ihre Lebensverläufe. Und daran kann man eben diese Individualisierungskrisen und die Lösungsmuster sehr gut sehen. Und Bildung wird vor diesem Hintergrund etwas, was in diesem Prozess, in diesem krisenhaften Prozess, und ich glaube, wir alle können das gut nachvollziehen. Ich habe jedenfalls noch kein modernes Individuum kennengelernt, das nicht wüsste, wovon man redet, wenn man von krisenhaften biografischen Prozessen spricht, die man eben so mitmacht. Wenn diese Prozesse in bestimmter Weise verarbeitet werden, wenn die mit bestimmten Arten und Weisen von Lernen verbunden sind, komplexe Lernarten, und zwar solche, die uns ein neues Welt- und Selbstbild geben. Das heißt, die Muster, mit der wir die Welt wahrnehmen, die ändern sich durch Krisen im günstigen Falle. Ja, im ungünstigen Falle ändern sich die Muster nicht und sie fangen nochmal an und machen dieselben Fehler wieder. Das wäre sozusagen die Negativrichtung in diesem Prozess. Also geht es letztlich um die Komplexität und den Orientierungswert dieser Muster in der Sicht auf die Welt und auf sich selbst. Auch insbesondere in der Sicht auf dieses Verhältnis, das man da hat. Und Marotzky hat eine Formel stark gemacht, die recht bekannt geworden ist. Bildung als Prozess der Herstellung von Bestimmtheit. Das bedeutet, auch in dieser Bildungstheorie muss man irgendetwas lernen. Wer nichts gelernt hat, kann auch nichts verändern von seinem Gelernten, kann seine Rahmung nicht verändern. Aber gleichzeitig Ermöglichung von Unbestimmtheit. Und ein schönes Beispiel hierfür sind interkulturelle oder transkulturelle Erfahrungen. Wir alle haben sozusagen gelernt, wie unsere Kultur funktioniert. Wir sind entkulturiert durch die Sozialisation in einem bestimmten Raum. Und jetzt können wir uns fürs Modell vorstellen, dieser Raum wäre ein etwas engerer Nahraum, geografisch meine ich jetzt, mit relativ beschränkten Anzahlen von Menschen, die man kennt und so weiter. Da hat man eben eine relativ geschlossene Welt, innerhalb derer man sich gut bewegen kann. Wenn man dann die erste Reise in ein ganz anderes Gebiet macht, mehr oder weniger, denke ich, haben wir das auch auf die eine oder andere Art wahrscheinlich alle erfahren, dann merkt man an, dass man plötzlich in Kontexten ist, die man überwiegend nicht versteht, wo man also nur kleine Aspekte verstehen kann. Aber naja, die lernt man eher so auf der Handlungsebene, ne? Dass man sich irgendwie in China nicht irgendwie im Restaurant auch nicht verdeckt, irgendwie schneuzt, wenn man Schnupfen hat, egal wie doll der Schnupfen ist, lernt man da ganz schnell, warum das so ist, nicht. Also das heißt, wir verstehen diese Rahmungen nicht. Und gegenüber dieser Unbestimmtheit können wir eben offen sein und wir können uns öffnen auf diese Dinge, die wir nicht verstehen, hin. Und zwar als Dinge, die wir nicht verstehen. Das ist ganz schön anspruchsvoll eigentlich. Das heißt, wir müssen es offen lassen, diese Andersheit. Oder wir können es eben schließen und immer wieder sagen, okay, ich kenne das, das ist so und so, das funktioniert eben nach meinen bekannten Mustern, die ich vielleicht nur neu kombiniere. Ähnlich ist das Verhältnis in einer unsicheren Zeit, die von großer Kontingenz geprägt ist und in der leben wir ja, das ist ja die Normalität geworden, die Kontingenz und die Krise, ist das Verhältnis zur Zukunft. Das heißt, zu meiner eigenen Zukunft hin muss ich mich ähnlich offen verhalten. Ansonsten habe ich einen Plan, der dann eben mit großer Wahrscheinlichkeit scheitert. Wenn ich aber mich tentativ verhalte, das heißt tastend hin auf Möglichkeiten, dann verschaffe ich mir eine größere Orientierung. Jetzt sehen Sie, dass diese Idee von Bildung eine ist, die mit dem Kanon herzlich wenig zu tun hat. All das kriegt man nicht ohne weiteres. Da muss man ganz vorsichtig sein, indem man eben die kanonischen Werke liest. Allerdings kann es natürlich sein, dass Sie diese hochqualitativen Werke lesen oder andere Bilder rezipieren und so weiter und es Ihnen natürlich dann aufgeht, wie die Welt in Wirklichkeit beschaffen ist und so weiter. Also das in der ästhetischen Auseinandersetzung sei natürlich nicht benommen. Aber ein Kanon kann sowas nicht sichern. Auf der anderen Seite wird deutlich, dass diese Form von Bildung nicht mit Lernen gleichzusetzen ist. Das heißt, eigentlich ist sie eine komplexe Form von Lernen, insofern ja, aber nicht mit additivem Dazulernen sozusagen, ja, so wie man Vokabeln lernt oder so wie man eine Sprache lernt. Also wenn Sie eine Sprache lernen, haben Sie Bildungseffekte an der Stelle, wo Sie merken, dass Sie nichts mehr übersetzen können. Da tritt das ein. Also wenn unsere Worte und unsere Satzformen, Grammatiken, wenn Sie die nicht ins Englische bringen können, dann fällt Ihnen ein, dass man anders denken kann. Und dann merkt man, warum die oft so viel pragmatischer denken, die englischsprachigen Philosophen, meine ich zum Beispiel. Gut, also das wäre dieser zusammengefasste Bildungsbegriff, um den es hier geht. Und so kann man ihn visualisieren. Ja, Sie haben ein eingeschränktes Weltbild und das erweitert sich. Also es ist eine Rahmentheorie, die dahinter steckt und es geht um solche Dinge, um Orientierung in kontingenten Welten, um Flexibilisierung, das heißt anders denken können, Tentativität und die Offenheit für Andersheit. Das ist konstitutiv, um in der heutigen Welt bestehen zu können. Das ist die Bildungskonzeption. Jetzt zu dem anderen Begriff, der damit zu tun hat. Denn dieser Begriff soll die Brücke bilden zu den Medien. Bis hierhin könnten Sie sagen, was hat das alles mit Medien zu tun? Das ist ja nur eine Bildungskonzeption. Es hat aber sehr viel. Man sieht es nur zunächst einmal nicht, wenn man das in dieser Weise beobachtet. Es geht um Artikulationen. Artikulationen sind, das werde ich gleich nochmal genau erklären, hergestellte, entäußerte, in Form gebrachte Äußerungen. Das sind Artikulationen im allgemeinen Sinne. Und wir haben natürlich im medialen Bereich grundsätzlich mit solchen Dingen zu tun. Also einen Film können wir Artikulationen nennen oder ein bestimmtes Fernsehformat können wir Artikulationen nennen. Oder ein Tweet bei Twitter oder das, was man bei Facebook in die Timeline postet, kann man, auch wenn es oft wehtut, als Artikulation bezeichnen. Ich werde Ihnen gleich erklären, warum eigentlich genauer. Ich möchte Ihnen aber zunächst einige Formen von Artikulation im Social Web insbesondere vorstellen. Denn das Social Web ist der Bereich, also das neue Internet sozusagen, das wir seit irgendwie 10 Jahren ungefähr haben. Das ist der Bereich, der sich von den Massenmedien dadurch unterscheidet, dass eben die Menschen in eine produzierende Rolle hinein geraten. In Massenmedien müssen wir rezipieren. Diese Rezeption ist natürlich eine aktive. Das heißt, wir konstruieren ja auch immer das mit, was wir sehen. Aber wir können es nicht direkt verändern. Wir können uns also den Tatort erklären, aber wir können natürlich nicht in den laufenden Tatort eingreifen. Das ist im Social Web natürlich ein anderer Sachverhalt. Wenn Sie sich die ganzen Plattformen anschauen, bis auf ganz wenige Angebote, eben wie die genannten Facebook und Twitter und Instagram und was weiß ich nicht was und die Wikipedia, dann können Sie sich vorstellen, dass das, was nicht Menschen da reingeschrieben haben, und zwar Menschen, die in aller Regel das nicht aus professionellen Gründen machen, dass das alles leere Plattformen wären. Stellen Sie sich sozusagen ein leeres Wiki vor, ein leeres Facebook, ein leeres Twitter und so weiter. Das wäre das, wenn nicht die Menschen da reinschreiben würden. Und auch wenn uns die Online-Studien, die wir hierzulande haben, häufig sagen, dass nur ein geringer Teil aktiv partizipiert, was natürlich auch immer eine Frage des aktiven, des Begriffs der Aktivität in dem Fall ist, müssen wir sehen, dass dieses ganze neue Internet nicht ohne diese ganzen Beiträge von Menschen entstanden wäre. Das heißt, wir haben sozusagen eine Explosion von Artikulationsmöglichkeiten und eine große Schwellensenkung im Social Web. Und deswegen interessiert uns das aus Medienbildungsaspekten insbesondere, nicht nur, aber insbesondere. Und alles Mögliche kann man sozusagen als Artikulation sehen. Das können schon Klicks sein auf Like-Buttons. Da werden Sie sagen, naja, das ist ja nur so eine Mausklick-Bewegung. Aber falls Sie Facebook nutzen, dann möchte ich Ihnen das Experiment empfehlen, mal eine ganz, ganz peinliche Facebook-Seite rauszusuchen und dann auf den Like-Button zu klicken, sodass also Ihre Öffentlichkeit sieht, dass Sie diese super peinliche Seite toll finden. Dann wissen Sie, was eine Artikulation ist in dem Fall. Da kriegen Sie Rückmeldungen und so weiter. Das ist sozusagen schon die einfachsten Dinge, können artikulationsförmig sein. Ich will das nicht überhöhen, aber sie können. Wir haben dann so Standardelemente, die im Netz die ganze Zeit vorkommen, indem wir uns selbst eine digitale Identität oder eine Persona geben. Und wir müssen auch mit der zurechtkommen, die unterscheidet sich häufig von unserer realweltlichen Persona. Wir haben Beiträge, Textbeiträge, Audio-, Videobeiträge und so weiter. Und wir haben das Feld der vernetzten Kollaboration. Das möchte ich Ihnen insbesondere kurz vorstellen. Die Zeit ist viel zu knapp, aber wenigstens einen kleinen Blick möchte ich Sie drauf werfen lassen, was das für Formen sind. Denn wir haben es ja hier mit einem digitalen Netzwerk zu tun. Und das digitale Netzwerk ist eine Plattform zur Vernetzung von Menschen. Also zur sozusagen ein Katalysator für soziale Netzwerke. Soziale Netzwerke sind unabhängig von Medien zunächst mal. Das ist das, was Sie haben, wenn Ihr Auto kaputt ist und Sie fragen irgendwen, der eine Werkstatt kennt, die vertrauenswürdig ist, dann haben Sie Ihr soziales Netzwerk aktiviert. Okay, also hier geht es um vernetzte Kollaboration. Und das ist ein ganz dominantes Phänomen im Social Web. Da haben wir die Foto-Community zum Beispiel. Das ist eine der größten europäischen Foto-Websites mit täglich so 9.000 bis 10.000 neuen Fotos. Und das Besondere ist, die werden nicht nur wie bei Facebook irgendwie eingestellt, damit man die hübsch finden kann oder so, sondern die werden dazu eingestellt, um Bildkritiken hervorzurufen. Also werden diese 10.000 Fotos mit 60.000 Bildkritiken pro Tag belegt. Das ist also eine Lern-Community über visuelles Gestalten sozusagen. 20 Millionen Fotos ist heute keine beeindruckende Zahl mehr. Aber interessant ist, dass diese Community trotz Flickr und Facebook lebt. Flickr ist ja nun eher irgendwie so ein großer Fotocontainer, denkt man zumindest mit, das ist schon eine ältere Zahl leider, wieder 51 Millionen Mitgliedern, inzwischen sind es mehr, 6 Milliarden Fotos. Das ist auch nicht beeindruckend im Vergleich zu dem, was Facebook an Fotos hat. Aber auch auf Flickr gibt es Gruppen, und zwar 77.000 Gruppen. Und das sind eben teilweise, Moment, müssen wir eben auf die Zahl da unten gucken. Das sind nur die Schwarz-Weiß-Gruppen, glaube ich, hier, die ich auf der Folie habe. Verzeihung, das habe ich gerade verpatzt. Okay, es sind 77.000 Gruppen, die sich der Schwarz-Weiß-Fotografie widmen auf Flickr. Nicht alle leben und sind aktiv, aber jede ist irgendwann mal gegründet worden von irgendwem, der ein Interesse an dieser besonderen ästhetischen Form hat. Und das ist massiv. Und die stellen also zum Teil echt hervorragende Amateurfotografien ein. Ich bin da immer sehr neidisch, wenn ich mir das anschaue, weil ich das nicht so toll kann. Und kommentieren die eben auch und mit dem Ziel, sich zu verbessern, eben häufig. Eine ganz andere Geschichte ist das hier. Eine Modding-Community. Auf dieser Website werden Projekte gehostet, wo Leute kollaborativ Computerspiele verändern. Das nennt man Modden. Sie kennen ja alle Computerspiele, die Killerspieldebatte und all sowas. Was man seltener hört, ist, dass es tausende von Projekten gibt von Leuten, die diese Spiele wunderbar finden, die sie aber verändern möchten, weil sie aus irgendeinem Grund ihnen nicht gefallen, nicht kreativ genug sind oder sie meinen, es müsste einfach anders sein oder sie haben ein technisches Interesse, wie diese herausgegriffene Gruppe, die, falls Sie das von Ihrer Wii-Konsole kennen, ich hoffe, Sie haben eine oder so von früher noch, kriegen Sie inzwischen ja gebraucht und so, ich will keine Werbung machen, aber habe einen Sohn, deswegen bin ich begeistert von dem Ding. Mario Kart ist so ein Wii-Spiel, ja? Also auf dieser Konsole. Ich finde auch alle möglichen anderen Konsolen, wo sie ähnliche Spiele finden. Es gibt aber Leute, die programmieren das für PC, aus welchem schrägen Grund auch immer. Sie lieben es. Und das funktioniert wunderbar. Also die haben das also nachprogrammiert. Fragen Sie mich nicht nach Copyright und solchen Geschichten dabei. Das dürfte wohl etwas problematischer sein. Aber es ist häufig so, dass die Firmen gar nicht gegen diese Fankulturen vorgehen, weil sie inzwischen herausgefunden haben, dass das ihre Umsätze erhöht. Weil es ja auch eine Werbung dafür macht und auch eine Hommage ist. Können Sie sich vorstellen, wie viel wahnsinnig viel Arbeit das ist, das zu machen? Das tun die Leute in Modding Communities. Also wir haben dann nur für dieses Spiel Tausende von Posts in diesem Forum, das nur diesem einen Mod gewidmet ist. Oder eine andere Geschichte ist dieser Film Star Trek aus der Star Trek Fan Community. Das ist ein Trailer von diesem Film. Ich lasse den jetzt ohne Ton ablaufen. Und was Sie da sehen, ja, jetzt muss man ein bisschen laufen lassen, sieht aus wie geklaute Bilder aus Star Trek Filmen. Ist aber nicht. Das ist tatsächlich alles selbst gemacht mit einem eigenen Bluescreen und so weiter, auch in vernetzter Form und auf höchstem Niveau technologisch. Über die Story kann man natürlich streiten, das ist eben eine Parodie darauf, aber eine wirklich mit sehr, sehr viel Herzblut gemachte. Und hier sehen Sie die Studios, nicht so glanzvoll, das ist die Küche eines der Produzenten, da sehen Sie so ein paar PCs irgendwo in der Ecke stehen, da unten rechts 4 PCs, das ist die Rendering Workstation dafür und so weiter. Darauf kann man sowas machen in HD und das wird im Netz frei zum Runterladen eben in der Regel zur Verfügung gestellt. Die Leute, die das gemacht hatten, hatten so einen Erfolg mit diesem Film, Star Wreck, also Wreck ist ja das Wrack sozusagen, das ist die Parodie dabei, dass sie die Seite erstellt haben, Wreck a Movie. Und diese Seite soll dazu dienen, dass Leute sich vernetzen, um eigene Filme zu machen. Und da sind eben wieder dann hunderte Projekte gehostet von Leuten, die versuchen zumindest einen eigenen Film zu machen. Unter dieser netztypischen Idee, das mit der Qualität ist nicht netztypisch, aber dass man kollaboriert und dass man es intelligent über Creative Commons, das heißt über ein Verbreitungslabel, das eben die Verbreitung erlaubt, also eine Lizenz ist das, Creative Commons heißt, wenn Sie das irgendwo sehen, dann dürfen Sie es unter bestimmten Bedingungen nehmen und auch weitergeben und so weiter, dass es eben so verbreitet wird. Okay, das sind Beispiele für das, was wir Artikulation nennen. Jetzt kann ich Ihnen aber auch den Blick dahinter nicht ganz ersparen, so leid mir das tut. Also ein bisschen Theorie über das, was wir Artikulation nennen. Ansonsten können Sie nicht verstehen, oder natürlich schon, aber nicht so in der Tiefe verstehen, was eigentlich das Bildsame daran ist. Wenn man sich umschaut in der Literatur zu diesem Phänomen der Artikulation, dann gibt es da sehr viele Beiträge. Ich habe 2 Aspekte herausgesucht, die insbesondere wichtig sind. Und zwar erstens ist es ein Prozess der Explikation, also des Nach-Außen-Bringens von Erfahrung in den sozialen Raum hinein. Diesen Prozess habe ich hier performativ genannt, weil er immer inszenatorisch ist. Und es ist auf der anderen Seite, das ist jetzt gerade etwas schwer zu erklären, ich erkläre es gleich genauer, eine Prägnanzform des Ausdrucks. Das heißt, die Artikulation heißt, dass der Ausdruck, der geschaffen wird, in ganz bestimmter Weise eine Klarheit und eine Deutlichkeit und eine Abgegrenztheit hat. Und da kann man natürlich in Klammern sagen, mehr oder weniger. Da gibt es Qualitätsunterschiede sozusagen. Kurz mit dem einen begonnen. Das bezieht sich auf den Philosophen Matthias Jung, der diesen Begriff aus der anthropologischen Perspektive insbesondere betrachtet hat. Sie kennen das sicherlich alle, dass Sie irgendeine Idee haben. Das kann ein Gedanke sein, ein Satz oder eine Gestaltungsidee oder vielleicht eine Melodie. Und die haben Sie irgendwo im Kopf. Die fällt Ihnen ein. Typischerweise unter der Dusche oder so, wenn man solche Ideen hat. Ja, fällt Ihnen eine Melodie ein, Sie duschen dann zu Ende, trocknen sich ab und föhnen sich und dann stellen Sie fest, die Melodie ist weg. So, das kennen Sie vielleicht so. Das kann mit Ideen genauso passieren. Ist natürlich noch mal ein bisschen bitterer, falls man nicht gerade Musiker ist. Diese merkwürdigen, etwas wolkigen Ideen, die wir haben, die kennen wir so lange nicht genau, bis wir sie tatsächlich in eine Form gebracht haben. Jeder, der mal was geschrieben hat, merkt das. Man hat irgendwie eine super Idee oder eine super These, meint man. Und wenn man dann anfängt, die aufzuschreiben, sieht man, wo die Haken sind und wo es nicht stimmt. Das liegt an der Struktur sozusagen unseres Imaginären, an der Struktur unserer Fantasie, die zunächst einmal alles mit allem verbinden möchte. Aber in der realen Welt lässt sich nicht alles mit allem verbinden. Deswegen sind sozusagen diese vorbewussten oder an der Schwelle zum Bewusstsein befindlichen Ideen eben bisweilen eben auch schwierig sozusagen. Artikulation ist ein Prozess der Klärung und des Verdeutlichens, worum es eigentlich geht. Und wenn wir bestimmte Erfahrungen gemacht haben, dann ist das eben ein ganz wichtiger Prozess, wie man es zum Beispiel aus dem Therapiebereich kennt. Wir haben eine traumatische Erfahrung gemacht, wir müssen sie aber irgendwie greifen, ansonsten können wir mit ihr nicht gut umgehen. In Bildern, nicht unbedingt in Sprache und Argument und so, aber in irgendeiner Form muss dieses Innere dann eben auch greifbar oder ich will mal weniger brachial sagen, berührbar werden. Und dazu muss man es klären. Das ist sozusagen die Idee. Und Jung schreibt, wer sich artikuliert, deutet seine qualitative Erfahrung, indem er sie zur Sprache, zum Bild, zur Musik oder wozu auch immer bringt. Das heißt, diese medialen Ausdrücke sind Deutungen in diesem Fall der eigenen Erfahrungen. Und wir haben es hier mit einer Doppelung. Auf der einen Seite stellen Artikulationen Produkte her. Das sind also die Sätze, die ich spreche gerade, sind zum Beispiel auch Artikulationen natürlich. Auf der anderen Seite sind sie eben sehr prozesshaft. Und das Bedeutsame liegt auch im Prozess des Schaffens. So kann man sagen, sie sind auf der einen Seite reflexiv, denn wenn ich eine Idee mir klar mache in diesem Sinne, dann erfahre ich ja etwas über diese Idee und darüber etwas über mich. Sie haben aber auch mit Anerkennung zu tun, denn wenn ich eine Idee äußere oder einen Satz äußere, wie jetzt gerade, bin ich auf ihre Rückmeldung und ihre Anerkennung angewiesen. Und diese Rückmeldung und Anerkennung, die verändern natürlich auch meine Ideen und damit mein Verhältnis zu mir. Ja, also wenn Sie Argumente haben, die gegen das alles sprechen, zum Beispiel, muss ich eben, wenn ich die ernst nehme, und das sollte ich ja in dem Fall in der Kommunikation, muss ich darüber nachdenken und muss überlegen, wie ist das und so weiter. Dabei ändert sich das ganze Gefüge wiederum. Man kann es etwas feiner aufschlüsseln. Ich muss aber ein bisschen auf die Zeit schauen und Sie da nicht so ganz überstrapazieren, damit Sie noch Zeit zur Nachfrage haben. Wir haben beispielsweise die Erfahrung und diesen Prozess etwas Prägnantes daraus zu machen. Also wir wollen es irgendwie äußern. Und das habe ich gerade erklärt, dieser Prozess ist reflexiv und der führt dann zu einer Äußerung. Und an dieser Stelle ist es im sozialen Raum und dann beginnt der soziale Prozess dazu. Genau genommen ist der soziale Prozess schon vorher da. Denn wenn ich noch einmal zurückgehe, an dieser Stelle hier, also irgendwo dazwischen, wenn wir reflektieren, woher kennen wir die Kriterien sozusagen, um für uns selbst zu beurteilen, wie gut oder schlecht eine Artikulation ist, das haben wir gelernt im Umgang. Das heißt, wir sind Wesen, die die ganze Sozialität in ihrer Person drin haben, sonst hätten wir überhaupt gar keine Identität. Also alles, was wir im Grunde sind, haben wir im Sozialisationsprozess, sagen wir mal vorsichtig, die Bedeutung dessen haben wir im Sozialisationsprozess erworben, als Bedeutung immer auf unsere Aktionen und Äußerungen. Also insofern haben wir einmal einen verinnerlichten sozialen Prozess, aber wenn natürlich etwas nach außen gebracht wird und in Form gebracht, dann beginnt die Aushandlung darüber, dann beginnt eine Antwort und das heißt, ich muss mich für meine Artikulation auch verantworten, ja, weil ich in diesem Antwortverhältnis stehe und daraus kommt eben noch mal eine zweite Ebene der Reflexion. Und die fließt natürlich ein in meinen eigenen Erfahrungsraum. Und der springende Punkt an dieser Stelle, was die Medien betrifft, der liegt nun genau da, in dem Aspekt der Prägnanz. Denn wie können wir diese Art von Klarheit herstellen im Ausdruck? Wenn ich das auf die Sprache beziehe, dann habe ich in der wissenschaftlichen Sprache das Medium des Begriffs. Ich muss mir also irgendwie über Begriffe klar werden. Ich kann ohne Begriffe keine Wissenschaft machen. Deswegen muss ich Ihnen jetzt gerade die ganzen Begriffe zeigen. Das ist sozusagen unser Medium, mit dem wir leben, zumindest auf der theoretischen Seite. Ich komme aber nicht raus aus dem Medium des Begriffs. Ich kann immer nur wieder begrifflich argumentieren. Jetzt können Sie sagen, der mit seinen ganzen Begriffen, ich male ein Bild, da ist viel mehr Erkenntnis drin. Ohne einen einzigen Begriff. Da muss ich dann sagen, ja, wenn Sie gut sind, vielleicht. Mag ja sein. Zugegebenermaßen. Ja, so wäre das. Aber ich sozusagen für meinen Teil komme aus dieser Medialität nicht raus. Ich habe vorhin den Philosophen Theodor W. Adorno erwähnt, ohne das vertiefen zu können an der Stelle, ist ein Philosoph, der sich zeitlebens abgearbeitet hat an der Tatsache, dass er Begriffe benutzen muss. Ja? Und wie man damit zurechtkommt, weil Begriffe immer die Tendenz haben, alles zu subsumieren, was sie meinen. Und dagegen hat er angekämpft als kritischer Theoretiker. Ganz schön schwierig. Das heißt, in dem Fall ist die Medialität des Begriffs. Bei anderen Ausdrucksformen ist es eben die Medialität der Malerei, der Architektur oder sonst was. Das sind eigentlich ästhetische Ausdrucksformen, aber da steckt noch mehr dahinter. Das will ich Ihnen kurz erläutern. Das ist der zweite Aspekt von Artikulation im Kontext von Medialität. Wenn wir etwas schaffen, Prozesse oder Werke, dann beziehen wir uns auf kulturelle Formen, die möglich sind. Wenn wir zum Beispiel ein Bild malen, dann in aller Regel heutzutage also eine Szene, Szenerie oder so, dann bedienen wir uns der Zentralperspektive. Das heißt, wir stellen das Bild räumlich dar, so wie wir es zu sehen meinen. Bekanntermaßen gibt es das in dieser Form erst seit der Renaissance. Im Mittelalter gab es das nicht. In der Antike gab es das in Vorform. Diese zentralperspektivische Darstellung ist eine kulturelle Form. Die können wir heute ohne weiteres verstehen. Jede Fotografie funktioniert so und jeder Film. Hätten Sie aber das jemandem im 12. oder 11. Jahrhundert gezeigt, wäre es nicht verständlich gewesen für diesen Menschen. Es wäre absolut nicht dekodierbar gewesen. Oder es wäre vielleicht sogar eine Unverschämtheit, wenn es ein Heiligenbild gewesen wäre und der Heilige steht vielleicht hinten am Horizont, in der Bildmitte, für uns ganz wichtig, ist aber kleiner als die Dinge vorher. Im Vordergrund. Das wäre sozusagen dann auch noch ketzerisch gewesen und so weiter und wäre einem wohl nicht gut bekommen. Diese Zentralperspektive wiederum, wir sind da auf der Ebene dieser kulturellen Prägnanzmuster, bei diesem schwierigen Namen. Die sind aber nur möglich, wenn wir ein Blatt haben oder was ähnliches Flaches. Also dahinter steckt ein Medium, eine Fläche. Sie können das dreidimensional nicht machen. Dreidimensional können Sie eine Plastik machen, da gibt's aber keinen Fluchtpunkt. Um die kann man rumlaufen, ja, oder eine Installation. Dann sind Sie plötzlich mittendrin, so eine Beuys-Installation oder so. Und dann müssen Sie Ihren Körper bewegen und alles wechselt ständig. Die Perspektiven sind andere. Es ist ein völlig anderes Medium der Raum als diese Fläche. Das heißt, wir haben eine mediale Ebene, die hinter diesen Artikulationen steckt. Und beim Film ist es beispielsweise das Bewegtbild. Das heißt, es kommt eine Zeitdimension dazu. Und wir können dann diese Zeitdimension zum Ausdruck in bestimmter Weise benutzen oder auch nicht. Und auch das ist wieder verständlich oder auch nicht und so weiter. Das heißt, wir haben ein Spannungsverhältnis von Ausdrucksformen auf der ästhetischen Ebene und drunterliegend auf der medialen Ebene. Das kann dann so aussehen, da haben Sie das Gemälde, die Formsprache des Gemäldes und die Bildfläche, wie ich es gerade erläutert habe, oder die Skulptur, den Raum und so weiter. Das ist so ein Gefüge und das möchte ich jetzt mal auf neue Medien beziehen. Da gibt es das auch. Und zwar noch viel mehr und viel schlimmer. Denn wie Sie vielleicht wissen, aus eigener Erfahrung, neue Medien bringen ständig neue Strukturen hervor. Im Gegensatz zu den relativ konstanten klassischen Medien, die wir haben. Wenn der Film einmal erfunden ist, ändert sich am Prinzip nicht so viel. Es ändert sich zwar sehr viel an der Art, wie ein Film gemacht wird. Wenn die Kamera irgendwie 100 Kilo wiegt und auf dem Tisch stehen muss, dann filmen Sie, als würden Sie ein Theaterstück machen. Und wenn die Kameras so klein sind wie heute, dann filmen Sie wie Lars von Trier mit 100 kleinen Kameras, ja, aus jedem Winkel. Das ist natürlich klar. Aber die Tatsache, dass ein Film jedenfalls im Kino projiziert wird, hat sich seitdem nicht geändert. Natürlich die Technik der Projektion hat sich geändert. Digital sieht das nochmal anders aus. In den neuen Medien ändert sich das ständig. Wenn mal wieder irgendeine neue Software kommt, dann muss ich als Medienforscher, also eine neue Social-Software im Social Web, dann muss ich das immer ausprobieren. Ansonsten verstehe ich es meistens nicht. Und das dauert dann auch noch lange. Also um Twitter zu verstehen, und falls Sie Twitter nicht kennen, habe ich jetzt ein Problem, denn ich habe nicht die Zeit, Ihnen das zu erklären. Um das zum Beispiel zu verstehen oder um Facebook zu verstehen, muss man es definitiv benutzen und man muss es lange benutzen. Denn wenn Sie kein Netzwerk aufbauen, sondern immer nur auf Ihr leeres Facebook gucken, ohne Freunde, werden Sie es auch nicht verstehen. Ja, das heißt, man muss die eigenen Erfahrungswege gehen. Und das ist das sozusagen das Komplizierte, weswegen wir viel, viel mehr forschen müssen über diese Strukturen, also über diese grundlegende Ebene. Und da sieht es eben ähnlich aus. Wir haben zum Beispiel eine Software, das wäre jetzt etwas Bestimmtes, zum Beispiel eine Online-Community, das wäre die Form, mit der wir die wir kennen, oder ein soziales Netzwerk. Wir können ein soziales Netzwerk programmieren, weil jeder weiß, was das ist. In den 90ern war das nicht der Fall, da musste sowas immer Internetcafé heißen. Man brauchte immer Metaphern aus unserem realen Leben, um zu erklären, das ist ein Ort, wo man sich trifft und miteinander spricht oder so ähnlich jedenfalls. Ja. Das wäre eine Form zum Beispiel und dahinter stecken, das will ich Ihnen jetzt wirklich gar nicht erklären, bestimmte mediale Technologien, die diese Form ermöglichen. Software, Code, Algorithmen. Die spannende Frage ist natürlich, wer programmiert das, diese Algorithmen und warum und zu welchem Ende? Das heißt, wir müssen noch eine vierte Ebene dazu nehmen, die immer eigentlich eine Rolle spielt. Schon in der Kunst spielte der ökonomische Kontext eine Rolle, war aber in der Regel wenig beachtet. Denn die Kunst des Mittelalters und danach lange Zeit war eben typischerweise Auftragskunst. Ohne ökonomischen Kontext wäre die gar nicht so entstanden. Wer weiß, wie Kunst ansonsten verlaufen wäre ohne diese Stiftung. Jedenfalls ohne diese Gelder sozusagen aus diesen Kontexten. Jedenfalls wäre sie nicht so toll geworden wie wir sie und nicht so dicht, wie wir sie eben dann entwickelt haben. Diese Kontexte spielen in den neuen Medien natürlich eine ganz besondere Rolle. Das heißt, die Kontexte, in denen wir sind, sind ökonomisierter, ob wir wollen oder nicht. Selbst im Bereich der offenen Software ist es so, dass natürlich da immer Ökonomien dahinter stecken, also auch Softwareprojekte wie Linux oder OpenOffice oder andere Open-Source-Projekte. Die sind zwar umsonst runterzuladen, zu benutzen, aber sie haben eine unterliegende ökonomische Struktur, sonst würde es das ganze Ding nicht geben. Okay, das ist der Zusammenhang, in dem Artikulation steht. Das sind ästhetische Zusammenhänge, kulturell-ästhetische Zusammenhänge, mediale und es sind ökonomische und administrative Zusammenhänge. Und wir können anhand dessen Qualitäten von Artikulation unterscheiden. Denn wenn wir uns nun äußern, können wir uns dazu verhalten zu diesen anderen Ebenen, also von der unteren Ebene aus die Äußerung, können wir uns verhalten zu den anderen oder nicht. In der Kunst ist es zum Beispiel so, dass sie sich in der modernen Kunst des 20. Jahrhunderts ständig nicht nur zu ihren symbolischen Formen verhält, das hat Kunst schon immer gemacht, ihre Formen zu verändern, sondern sie verhält sich zu den medialen Formbildungsmöglichkeiten. Das sehen Sie ganz früh bei Van Gogh an dem Farbauftrag. Sie sehen sozusagen die ganze Zeit die Inszenierung von Ölfarbe auf der Leinwand. Und man fragt sich, warum eigentlich? Es ist nicht leicht zu dekodieren, weil es ein neues Element ist und so. Das ist sozusagen eine Möglichkeit. Die Reflexion auf Medialität, und das heißt auch Gestaltung, Mitgestaltung, Umgestaltung auf dieser Ebene, heutzutage auf der Ebene des Codes. Gibt es da Mitbestimmung oder nicht? Zweite Ebene, Reflexion auf kulturelle Formen, Gestaltung, Mitgestaltung, Umgestaltung auf Ausdrucksebene, zum Beispiel auf der Ebene eben von Ästhetiken, die neu geschaffen werden, wie das in Subkulturen dann der Fall ist und die sich durchsetzen müssen und darum kämpfen, das vielleicht aber auch dann schaffen oder auch mal nicht schaffen. Oder Reflexion auf der Ebene der Organisation von Wissen. Das ist sowas wie Wikipedia. Das ist sozusagen eine neue Form, die möglich wird durch Netzwerktechnologien auf der medialen Ebene und die auf dieser Ebene neue Formen von Wissensentstehung schafft und mit ihrem riesigen Erfolg in den letzten Jahren zu einem guten Teil mit Expertenkulturen, die wir bis dahin eigentlich nur hatten, konkurriert. Ähnliches haben wir bei Blogs und Weblogs und Journalismus und so weiter. Und wir haben natürlich Artikulationsformen, die sich dazu nicht reflexiv verhalten. Und die sind auch in Ordnung. Aber das ist eben eine andere Qualität. Das heißt, die reflektieren nicht, in welchem Kontext sie entstehen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn wir in die alltäglichen Facebook-Streams gucken, wo wir einen großen Teil von Kommunikation finden, die man in der Forschung phatische Kommunikation nennt. Phatisch heißt den sozialen Zusammenhang haltend und herstellend. Das ist das, was wir machen, wenn wir irgendwem guten Morgen sagen oder fragen, wie geht's? Meistens wollen wir ja nicht so ganz in die Tiefe genau hinein wissen, wie es geht, sondern wir wollen, dass jemand sagt, gut und selbst. Und dann sagt man auch gut und dann ist okay. Wenn man das vergisst, ich tendiere dazu, das zu vergessen, dann sage ich, wie es mir geht und dann vergesse ich zurückzufragen. Das geht ja gar nicht. Also es geht nur um dieses Spiel dabei. Das ist so eine Form der Kommunikation, die ist ganz alltäglich. Beim Telefonieren haben wir das eben auch. Wir sagen uns irgendwelche Dinge und letztlich geht es nicht um die Inhalte der Kommunikation, sondern mehr darum, dass wir die Sozialität aufrechterhalten. Einfach mal eben mit einem entfernten Freund mal telefonieren, der jetzt geografisch weg ist oder so, damit man einfach in Kontakt bleibt und so weiter. Das kennen Sie sicherlich gut. Und da sind wir eben auf einer Ebene, die in dieser Weise nicht reflexiv sind, die auch für Menschen wichtig sein können, aber die den Menschen wenig darüber sagen, in welchen Kontexten sie das machen. Das heißt, es gibt eine relativ geringe Bewusstheit, möglicherweise schon auf der Ebene der Ästhetiken, erst recht dann auf der Ebene der zugrunde liegenden medialen Form und erst recht auf der Ebene der zugrunde liegenden Ökonomien. Das wäre dann eben ein Grund, warum alle Leute, ich muss mich da zuzählen, sehr fröhlich diese ganzen Netzwerke füllen, aber nicht immer mitreflektieren, wem sie damit eigentlich gerade in diesem Augenblick dienen. Und man weiß ja auch gar nicht, wie man dient. Das haben wir ja gerade erfahren. Wir dienen ja nicht nur Facebook und Google, sondern auch gleichzeitig allen Geheimdiensten dieser Welt. Ausführlich, so kann es passieren, aber also mich persönlich überrascht das natürlich nicht. Da haben wir also verschiedene Formen, die eben typisch sind für das Social Web, wie diese, das Netzwerken. Das sind eben neue Kompetenzen, die gelernt werden müssen. Der kreative Umgang mit kulturellen Objekten, das ist schon zu einem neuen Imperativ geworden. Kreativität, werden Sie sagen, ist was Tolles. Aber im Social Web müssen sie kreativ sein, sonst werden sie erst gar nicht wahrgenommen. Das heißt, Kreativität wird plötzlich umfunktioniert in diesem ökonomischen Kontext zu einer neuen ökonomischen Münze im Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Auf der anderen Seite haben wir die vernetzte Wissensarbeit, die eben auch wieder in neue ökonomische Ideen oder alte wieder hervorbringt, die Allmende-Idee zum Beispiel und die besagte Artikulation auf der Ebene mediale Architekturen. Und damit komme ich jetzt zum Schluss, wenn man sich also anschauen, was Medienbildung in diesem Sinne bedeutet, in der Netzzeit, dann finden wir solche Aspekte wie den hier erst genannten Artikulationen verweisen in digitalen Umgebungen zugleich auf ihre Kontexte, das habe ich jetzt sehr kompliziert ausgedrückt auf der Folie. Digitale mediale Architekturen sind ein integraler Teil von Artikulationsprozessen. Das heißt, in den heutigen Lebenswelten ist es fast nicht mehr möglich, diese digitalen Medien nicht dabei zu verändern. Und ohne, dass ich das jetzt hier ausführen kann, sie verändern die Struktur von Artikulation. Wir haben ja gesehen, durch diesen Aufbau wesentlich und oft eben auch in ihrer Natur gewissermaßen. Und sie verändern auch das Subjekt von Artikulation, das in diesem Fall nicht mehr nur ein isoliertes denkendes, kreatives Subjekt ist, sondern eins, das haben wir an den Beispielen gesehen, das dazu tendiert, immer mehr ein vernetztes zu sein, eins des vernetzten Wissens, der kollaborativ erstellten Ästhetiken und so weiter. Wenn wir an die heutigen Jugendlichen denken, dann ist die klassische Handlung, wenn ein Problem vorliegt, zum Handy zu greifen und eine SMS oder eine Instant Message wie WhatsApp oder Ähnliches zu schreiben an das Netzwerk, um dann Antworten zu kriegen. Das heißt, die Art des Denkens, auch die Art der Gedächtnisverwendung und viele andere Aspekte, die Art der Identitätskonstruktion und so weiter, die haben sich grundlegend geändert. Jetzt habe ich über die ökonomische Seite gesprochen. Und Sie würden wohl erwartet haben, dass so ein Bildungstheoretiker eigentlich nur über Sachen spricht, die im Kopf stattfinden. Aber das kann man unter diesen Umständen schon gar nicht mehr machen. Denn wir sind hier mit einer Welt unmittelbar verbunden, die unseren Alltag durchzieht und die unser Denken und unsere Subjektivität durchzieht. Und deswegen ist die Frage, wie gesagt, ich habe die schon gestellt, wo kommt das eigentlich alles her und welchen Interessen dient das? Und ich glaube, die Kultivierung digitaler Medienkultur ist tatsächlich ein unterbelichtetes, immer noch leider unterbelichtetes gesellschaftliches Entwicklungsfeld. Wer partizipiert an diesen Strukturen? Wer macht es möglich, das mitzugestalten? Und so weiter. Ich überspringe ein paar Folien. Und man kann also sagen, neue Aufgaben der Medienpädagogik, weil die Frage war ja die mir gestellte, was kann sie leisten? Sie leistet natürlich schon lange sehr viel auf der Ebene der handlungsorientierten Medienpädagogik, in der Reflexion über mediale Konstellationen und so weiter. Aber ich glaube, es gibt neue Aufgaben. Einmal die Erforschung der neuen komplexen Architekturen, denn wir verstehen sie sonst nicht in ihren Hintergründen. Es gibt also ein neues Feld oder ein neu belebtes und erweitertes Feld der erziehungswissenschaftlichen Medienforschung. Dann die Mitgestaltung medialer Architekturen, das heißt die Partizipation auch am Diskurs darüber. Wie sollen die eigentlich sein? Wie sehe ich eigentlich in Facebook aus, das wirklich für Sozialität wäre und nicht nur zum Geldverdienen letztlich? Und ich glaube, es sehe sehr anders aus. Es wäre zum Beispiel nicht so geschlossen wie dieses hier. Und drittens die Wahrnehmung der Quervernetzung mediatisierter Bereiche bezogen auf Wissen und Kultur. Das heißt, die Medienpädagogik, die immer eigentlich ein eigener Bereich war, weil die Medien eigentlich immer so gegenständlich waren, muss heute sehen, dass sie quervernetzt werden muss mit allen möglichen anderen Bereichen, beispielsweise eben mit den Bereichen der kulturellen Bildung, weil dort überall Medialität eine Rolle spielt, mit den Wissensbereichen und so weiter. Damit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.